Wir kommen jetzt zum Teil, der sich Case Studies nennt, wo es um die ganz konkrete Arbeit, kulturelle Arbeit, Kunst- und Kulturproduktion geht. Eingeladen sind fünf Projekte, Institutionen, Häuser aus Österreich. Eigentlich aus dem urbanen Feld. Und ich fange jetzt mit der Vorstellungsrunde an. Also der Gedanke ist jetzt einfach mal die einzelnen Projekte vorzustellen, auf was für ein Feld sie sich konkret bewegen, wie sie strukturiert sind. Und werden dann anhand von Fragen versuchen herauszuarbeiten, wie die unterschiedlichen Strukturen sich unterschiedlich auswirken, was die Bedingungen der konkreten Arbeit betrifft und wo hier unterschiedliche Strategien zu erkennen sind, wo Problemfelder sind, die sich aufmachen, wo man Kompromisse eingehen muss, wo es zu Konflikten kommt, etc. Anfangen möchte ich bei Elisabeth Ertl vom Haus Willifried aus Linz. Sie hat schon in frühen Jahren in diversen Projekten im In- und Ausland in der Jugend- und Kulturszene mitgewirkt. Neben ihrem Studium der Erziehungswissenschaft betätigte sie sich im Besonderen mit dem konzeptionellen Auf- und Ausbau alternativer Formen selbstständiger Erwerbsarbeit mit Genossenschaftscharakter. Dabei entwickelte und begleitete sie unterschiedliche innovative Projekte im Bildungsbereich, sowohl für Jugendliche als auch Erwachsene. Seit 2013 wirkt sie aktiv in der AG International des Deutschen Miethäuser-Syndikats mit und initiierte 2014 die Gründung des Vereins Habitat. Derzeit ist Elisabeth Geschäftsführerin des Haus Willifried, der Hausbesitz GmbH, und arbeitet als Projektleiterin des VFQ Exakt Bildungsplattform, der Bildungsplattform. Ich bitte dich einmal kurz um eine Vorstellung des Projektes Willifried.
Ja, danke schön. Ich darf eben heute in der Vertretung von unserem ganzen Hausverein unser Haus vorstellen. Es steht glaube ich, in dem kurzen Skript vom heutigen Symposium ein bisschen was zu unserem Projekt drinnen. Wir sind ein recht junges Hausprojekt in Linz. Uns gibt es seit einem Jahr, fast ganz genau. Wir haben am 21. Dezember den Hauskaufvertrag unterschrieben. Um irgendwie so ein bisschen zu verstehen, um was bei uns geht und warum wir uns als autonomes Hausprojekt bezeichnen, möchte ich ein bisschen unser Modell skizzieren, auf dem wir aufbauen und den Hintergrund, wie wir dazu kommen und die Idee dahinter. Die ist nämlich tragend für das, was dann in der Realität auch bei uns passiert. Hintergrund war eben anfangs bei uns Österreich, wissen wir es eh, also Hausbesetzen ist ein sportliches Vergnügen. Deshalb haben wir irgendwie uns überlegt, was für ein Modell könnte trotzdem Raum ermöglichen in Österreich, wo wir selbstbestimmt und leistbar leben, wohnen und arbeiten können. Dazu wollten wir uns auch natürlich aus dieser Wirkungsmacht, von der wir jetzt vorher schon immer die ganze Zeit gehört haben, der kapitalistischen neoliberalen Logiken befreien und wollten einen Raum finden oder erschaffen, wo man von dem ein bisschen ausgenommen wird und unsere eigene Heterotopie sozusagen entstehen lassen können. Und wo man auch nicht der politischen Willkür, dem politischen Einfluss praktisch ausgeliefert sind. Genau. Dazu haben wir noch ein Modell gesucht und haben gar keins erfinden müssen, weil in Deutschland wird das schon seit 25 Jahren vorgemacht und wir haben das einfach kopiert und geklaut. Wir sind also seit 2013 in der AG International vom Deutschen Miethäuser-Syndikat. Das gibt es eben, wie gesagt, seit 25 Jahren in Deutschland. Das ist aus der Repression aus der damaligen der Hausbesitzerinnen-Szene in Freiburg ausgegangen. Und da haben sie einfach auch überlegt, wie kann man eben die Häuser praktisch aus dem Markt rauskaufen und vergemeinschaften. Und dann haben sie sich an ein Buch gehalten von Neuling. Das ist den ganzen Namen nicht, auf jeden Fall auf fremden Pfaden nennt sich das Buch. Und es war ein Jurist, der seine Magisterarbeit geschrieben hat zu dem Thema, wie man eben kapitalistische Strukturen zweckentfremdet, sozusagen hackt und gegen sich selbst verwendet. Und auf dem aufbauend ist die Modellierung des Deutschen Mietshäuser-Syndikats entstanden, nämlich eben die ich jetzt beschreibe. Idee war praktisch eben schon dieser genossenschaftliche Gedanke, dass man eben Häuser vergemeinschaftet und trotzdem aber eben aus der Wirkungsmacht befreit von den Politiken. Das haben wir gerade in Österreich, dass zum Beispiel was nicht, die FPÖ Einfluss nehmen kann auf die Genossenschaft, wer wann wie wo einziehen darf und solche Dinge. Genau, und wir wollten das autonom haben. So. Genau, und wir wollten aus diesen planmäßigen Strukturen rauskommen und eben eigenständige Projekte haben. Die Modellierung, also die Rechtskonstruktion und die Finanzierung ist einfach wesentlich da in dieser Struktur, um eben auch sicherzustellen, dass das Haus wirklich aus dem Spekulationsmarkt rausgekauft ist. Also die Idee vom Syndikat ist sozusagen, dass sie wollen, dass mit Wohnen nicht spekuliert werden darf, dass Häuser wirklich freigekauft werden und niemandem mehr gehören. Also dass man praktisch aus dem Privateigentum rauskommt und Kapitalneutralisierung schafft. Das ist eine der drei Säulen, also die Kapitalneutralisierung, dass man von Privateigentum wegkommt, also vom Denken des Privateigentums hin zu einem Nutzungseigentum, das beschreibe ich dann gleich noch. Dann die zweite Säule der Modellierung ist die Selbstverwaltung, eben diese Autonomie der einzelnen Projekte und die Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und Nutzerinnen des Hauses über den eigenen Wohn- und Lebensraum und Arbeitsraum auch. Ja. Und die dritte Säule ist die Solidarität, wo eben dieser Genossenschaftscharakter dann kommt. Da geht es um Solidarität, also um die Schaffung von Solidaritätsnetzwerken der Projekte durch einen Transfer von Know-how und auch finanziellen Mitteln. Das Ganze funktioniert so, also die Kapitalneutralisierung jetzt so im juristischen Sinn ist so, dass man eigene GmbH gründet, also wie wir vorher schon gesagt haben, ich bin Geschäftsführerin von einer GmbH. Das war mir als erstes ein bisschen ungewöhnlich, hat man nie mehr gedacht, dass man GmbH gründen wird. Das ist keine gemeinnützige GmbH, sondern es ist wirklich richtig ganz normale Gemeinschaft mit beschränkter Haftung. Die haben, ich rede jetzt mal von der deutschen Modellierung, das ist eh genau dasselbe wie in Österreich, nur halt übertragen auf den österreichischen Rechtsraum. Die Idee da war, dass man eben dieses Syndikat hat, das ist sozusagen der Dachverband, die Dachkonstruktion, die immer in jedem einzelnen Hausprojekt mit 49% Gesellschafterin Anteil von der GmbH hat. Also das heißt, sie hat die Hälfte vom Haus, gehört sozusagen dem Syndikat, aber nur im Sinne von, sie haben ein Vetorecht. Ja? Sie haben ein Vetorecht, dass das Haus nicht wieder verkauft werden kann. Also sie können nichts de facto mit dem Haus machen, sie können keinen Profit abschöpfen und können de facto nichts dagegen machen, außer zu sperren, dass das Haus wieder verkauft werden kann. Und die zweite Gesellschafterin von so einer Hausbesitz GmbH ist dann der Hausverein, der sich aus den Menschen ergibt, die in dem Verein drinnen, die im Haus drinnen leben. Also mit einem Mietvertrag sozusagen ist man dann Mitglied im Hausverein. Und die stellen 51% Anteile von der GmbH und da sind auch die Rechte so weit eingeschränkt und da wird eben so eine Art Pattsituation hergestellt, wo der Hausverein komplett alleine über die Belange des Hauses entscheiden darf, durch das entsteht diese Autonomie. Und gleichzeitig hat er auch ein Vetorecht gegen den Hausverkauf. Genau, der Hausverein verwaltet sich eben selbst und die Bewohnerinnen, die drinnen wohnen, erwerben kein Eigentum, sondern die Bewohnerinnen werden immer Miete zahlen. Das heißt, man bleibt immer bei einer Grundmiete und von dieser Grundmiete wird ein Solidartransfer, das ist eben dieses Solidaritätsnetzwerk, wird immer Soli-Geld praktisch mit jedem Mieter pro Quadratmeter an den Dachverband gegeben und dieser Dachverband kann damit neue Projekte unterstützen. Das heißt, am Anfang ist es natürlich relativ wenig, weil man nur hohe Kapitalkosten hat, weil man sehr viel Schulden aufgenommen hat, damit man das Haus finanzieren kann, aber das wird dann mit der Zeit immer mehr, also die Miete bleibt immer gleich und der Solidartransfer wird immer größer. Die Miete bleibt gleich und im Endeffekt durch das natürlich auch günstiger für die Mieterinnen, weil es halt nicht inflationsangepasst ist und solche Dinge. Also im Endeffekt kommt man dann irgendwann auf sehr günstiges Wohnen. Das schaut jetzt in unserem Haus so aus. Wir haben eben ein Glück gehabt, also wir haben 2014 dann diesen Habitat-Dachverband gegründet und haben einmal einfach ein paar Kulturprojekte gemacht, haben versucht, ein bisschen Kulturarbeit zu leisten, haben das Projekt Viva la Utopia ins Leben gerufen und haben da verschiedene Workshops gemacht, haben Leute vom Syndikat eingeladen nach Österreich und haben uns von vielen Juristen beraten lassen und da sind dann einige tausend Arbeitsstunden reingeflossen. Und dann haben wir ein Haus, haben wir einen sympathisierenden Hausbesitzer gefunden, in ironischer Weise einen Immobilienmakler, der irgendwann einmal, wie soll ich sagen, ein christliches Erlebnis gehabt hat, wo er dann wusste, der kurz vor der Pension, er möchte noch etwas Gutes tun und hat dann uns ein Jahr Zeit gegeben, dass wir das Haus kaufen können, was ganz wichtig war, dass wir diese Zeit gehabt haben, weil wir ja diese Rechtskonstruktion erst in Österreich bauen haben müssen. Am Anfang war ja eigentlich die Idee, dass wir praktisch ein Hausprojekt vom Syndikat in Deutschland werden. Und die in Deutschland, also wir haben da ganz viel Projekte besucht, haben uns ganz viel beraten lassen, die haben dann irgendwann gesagt, bitte macht es echt doch selbst. Das ist jetzt auch so unser Slogan, weil es war viel zu anstrengend. Wir werden immer mehr, in Deutschland gibt es jetzt 120 Hausprojekte und was sind wie viele Initiativen und ein paar tausend Bewohnerinnen in den Häusern und das ist eine exponentielle Wachstumskurve, da kommen pro Jahr jetzt mittlerweile 15 bis 20 Projekte dazu. Und deshalb gibt es eben diese AG International, wo man dann eben, also das sind jetzt gerade die Länder Österreich, Niederlande, Griechenland, Schweiz, Frankreich, Spanien drinnen und versuchen eben dieses selbe Modell eben in ihren Ländern zu verwirklichen. In Österreich sind wir die Ersten, die es geschafft haben und in Holland haben sie schon die Häuser, aber noch nicht die Struktur und genauso in Frankreich und in Spanien. Genau, dann haben wir diese Struktur eben überführen müssen und deshalb haben wir auch diese Zeit gebraucht vom Hausbesitzer, weil wir haben dann als erstes mal einen eigenen Dachverband gegründet, eben das Habitat, was eben diese Funktion des Deutschen Mietshäuser-Syndikats in Österreich übernimmt und haben die ganzen Verträge ausarbeiten lassen, eh so Creative Commons-mäßig, das heißt, man kann praktisch diese Verträge nehmen, eins zu eins dieselben, was wir benutzt haben und braucht nur noch den eigenen Namen einfügen und kann dann auch so ein Haus einfach kaufen oder seine GmbH gründen. Es sind wasserdicht, die ganzen Verträge sind durch, glaube ich, 15 Anwälte gelaufen, die es nicht glauben haben können. Das war irgendwie, ich muss das kurz sagen, weil es war wirklich lustig, weil die immer glaubt haben so, ja, aber da verdient ja keiner was dran, aber da schöpft ja keiner einen Profit ab. Und wir, ja, aber, und immer wieder dasselbe, irgendwas war, aber warum macht er das dann und sonst was und das geht ja gar nicht, da hat ja keiner was davon. Und dann haben wir immer gesagt, in Deutschland machen sie das schon seit 25 Jahren und dann haben sie gesagt, ach so. Weil alles, was in Deutschland geht, geht anscheinend bei uns auch. Genau. Und ja, dann haben wir das geschafft, so Mitte des Jahres, letzten Jahres. Und da war es auch so, dass dann eben das neue alternative Finanzierungsgesetz herausgekommen ist, was für uns ganz wichtig war, wo diese Regelung der Direktkredite drinnen war, dass wir da auch auf einem sicheren Feld uns bewegen, sozusagen, weil das ist eins der Dinge, auf dem unser Haus immer noch aufbaut, ist dieses Finanzierungsmodell der Direktkredite. Das bedeutet, wir haben überhaupt kein Geld, also keiner von uns in der Gruppe hat nur irgendwie die Möglichkeit in sein Leben, hätte er diejenige gehabt, dass er sich Privateigentum leistet. Deshalb waren wir total angewiesen auf unsere Netzwerke und haben uns von über 250 Leuten Geld ausgeborgt, privaten Personen. Das war in unserem Fall, weil unser Haus hat 3 Millionen kostet und da haben wir 1,2 Millionen Euro Direktkredite innerhalb von 3 Monaten dann gesammelt dafür. Und den Rest von dem Geld, was wir für den Hauskauf gebraucht haben, haben wir dann von der GLS Bank, das ist so eine Gemeinwohlbank in Deutschland, bekommen, die fast in allen Hausprojekten in Deutschland drinnen hängen. Die kennen das Modell. Aber witzigerweise ist ja jede einzelne Bank, bei der wir waren in Österreich, hat eigentlich auch immer ja gesagt, passt, wir machen da mit. Weil unser Finanzierungskonzept so gut ausgetüftelt war, weil wir eben diese Erfahrung vom Syndikat zurückgreifen können und da wirklich eine ausgeklügelte Kalkulationstabelle gehabt haben, wo nichts schief gehen kann. Also wir spekulieren ja mit nichts, weil das Haus steht da, das Haus ist keine Firma in dem Sinn, wo irgendwie spekuliert wird mit Profit. Also ist eine relativ sichere Geschichte und auch für die Anlegerinnen, weil es, ja, genau, wir vergeben 1-2% Zinsen, hier war direkt Kreditinformationsmappen da, wir brauchen noch weiter. Können wir nochmal reden. Genau. dann haben wir eben diese 3 Monate Zeit gehabt. In dieser Zeit haben wir dann auch überlegt, was wollen wir eigentlich mit dem Haus. Die grundsätzliche Idee ist gewesen, dass wir mitten im Haus, mitten in der Stadt ein Haus erwerben, das was groß genug ist, um ein bisschen so eine Leuchtturmfunktion zu bekommen in Österreich. Und auch ein bisschen kulturell wirken zu können. Ich meine, der Schwerpunkt ist schon aufs Wohnen, aber wir haben auch wirklich viele Vereine drinnen. Wir haben uns dann auch noch einen passenden Namen gesucht und wollten da einen Gedenknamen setzen und haben uns nach der Partisanengruppe Willifred benannt, die im Inneren Salzkammergut zur Zeit des Nationalsozialismus aktiv war. Und da einfach, wir wollten einfach die Gruppe an sich würdigen und die Solidarität, die was sie verkörpert haben, und diese Zivilcourage einfach rein in die Zukunft tragen. Aber wir würden uns jetzt nicht damit gleichsetzen, sondern einfach die Gruppe, die praktisch irgendwie verschwindet in der Gedenkkultur in Österreich, wieder ein bisschen präsenter machen. Genau. Derzeit ist das so, also wir haben eben dieses Haus, das hat 1600 Quadratmeter Wohnfläche und Arbeitsfläche. Wir haben 30 Bewohnerinnen im Haus, wo ein Drittel Altmieterinnen ist. Wir haben eben dieses Glück gehabt, dass der Vorbesitzer irgendwie sehr kreativ war und verschiedene Ideen gehabt hat mit dem Haus und dann, bevor wir das Haus gekauft haben, da drinnen so eine Art Hotel geführt hat. Also das war so Langzeithotels mit Putzfrau und allem Schnickschnack schon ausgestattet, wo Personen so 2-3 Monate oder ein halbes Jahr drinnen gewohnt haben oder vielleicht eine Woche. Und durch das haben wir nach der Reihe irgendwie sukzessive in dieses Haus einziehen können. Und es ist auch durch das halt einfach halbwegs in Schuss, also es war kein bruchfällige Bude. Genau, und es sind eben auch, wie ich vorher schon angesprochen habe, sehr viele Vereine drinnen. Einer von den aktivsten und größten ist dabei das Kollektiv. Das ist so ein Bildungsverein, Bildungsplattform von und für Migrantinnen, kritische politische Arbeit machen die mit den Migrantinnen, auch im Pflichtschulabschluss nachholen, Deutschunterricht und solche Dinge. Kommen aus Mais, wenn das wer kennt, aus dem Zentrum. Ja, genau. Und dann nur 52, also das ist die Verein, also für Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur, auch ein feministischer Verein mit feministischer Bibliothek. Dann haben wir den Verein für intersexuelle Menschen in Österreich bei uns, wir haben einen Verein für vegane Ernährung, wir haben ein Konzertkollektiv, wir haben eine Impro-Theatergruppe. Also es passiert ganz viel jetzt mittlerweile schon im Haus, wir haben auch so eine Art öffentlichen, halböffentlichen Gemeinschaftsflächen, wo alle möglichen Gruppen von außen mitwirken können. Und es ist in einem Jahr wirklich schon sehr viel entstanden und wir haben durch das auch schon sehr große gemeinschaftliche Ressourcennutzung begonnen. Ja. Jetzt fällt mir gerade nichts mehr. Genau. Ja, wir haben einen Nettomietzins von 6,36. Das ist eigentlich so der normale Schnitt, sage ich jetzt in meinem Dienst noch. Aber nicht mitten in der Stadt. Das ist schon. Es wird immer günstiger dann werden. Das ist konservativ gerecht.
Ich sage mal danke, Elisabeth, weil wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, um noch die anderen Projekte vorzustellen und dann auch in die Diskussion zu kommen. Neben dir sitzt Klaus Schaffler vom WUK aus Wien. Er arbeitet seit einigen Jahren für die Kunsthalle Exnergasse im Wiener WUK. In den Medien und Ausstellungen der Exnergasse gilt sein weiterer Schwerpunkt kulturpolitischen wie interdisziplinären Fragestellungen. Vertritt das WUK auch bei internationalen Konferenzen. Er hat Kunst an der Akademie der Bildenden Künste in Wien studiert und auch Ökonomie und Politikwissenschaften. Magst du so das WUK mal vorstellen für diejenigen, die es gar nicht kennen?
Gerne, Herr. Danke für die Einladung und die einführenden Worte. Also ganz kurz zum WUK, das ist ja wirklich ein alter Kulturtanker. Mit seinen 12.000 Quadratmetern Fläche ist es eines der größten soziokulturellen Zentren in Europa, mit einer gewissen Geschichte, also entstanden in den späten 70ern. Es war zuerst also das Gebäude im 9. Bezirk, sehr begehrter Bezirk, gute Lage, quasi gut erreichbar. War das früher quasi ein industrieller Architekturbacksteingebäude, war das früher eine Lokomotivfabrik im 19. Jahrhundert, dann war es eine Schule, technische Gewerbeschule. Und ist dann leer gestanden und Ende der 70er in diesem ganzen Geist gegen kulturelle politische Bewegungen gab es dann mal von Aktivistinnen und vielen Lehrerinnen und Lehrern das Bedürfnis, dieses Haus zu besetzen oder frei zu bekommen. Und da gab es dann 1979 die Gründung eines Vereins, den Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser, also die Mehrzahl quasi gedacht. Und 81 wurde es dann unter Duldung der Stadtregierung quasi friedlich besetzt, so ist die Selbstsicht. Im Gegensatz zur Arena, wo ein bisschen anderer Geist vorgeherrscht hat. Ja, das war so der Beginn quasi, hat es dann Beginn der Förderungen und seitdem ist dieses große Haus mit sehr vielen Menschen, also heutzutage ist es quasi, besteht aus drei Strukturschwerpunkten. Einerseits ist es ein Kulturzentrum, eine Venue, ein Ausstellungsort für plus Bühne, plus Veranstaltungsort für soziokulturelle Aktivitäten. Dann ist es eben das soziokulturelle Zentrum, das die Selbstverwaltung, die es auch sich Autonomie, WUK-Autonomie nennt, wo ca. 150 Gruppen aus unterschiedlichsten Bereichen sich in, selbst organisieren, in 7 Grobbereichen, Kunst, Theater, Soziokulturelles, Internationales, Werkstätten, wo basisdemokratische Entscheidungsstruktur vorherrschen. Und ein drittes Standbein, das zu Beginn gar nicht so groß war, das ist der WUK-Bereich WUK-Bildung und Beratung. Da gab es zuerst quasi nur in den 80er, 90er Jahren gab es Lehrwerkstätten. Das war so ein Beschäftigungsprojekt, wo junge Leute quasi das Gebäude in projektorientierter Lehrtätigkeit renoviert haben. Das heißt, es ist so begonnen, dass man Leuten die Möglichkeit gibt, Berufe zu erlernen, um das mit dem positiven Nebenzweck, das Gebäude instand zu halten. Mittlerweile ist dieser Sektor gewachsen, hat auch mit der Förderlandschaft zu tun, aus dem Sozialbereich. Es gibt so arbeitsmarktpolitische Initiativen und mittlerweile werden jährlich 4.000 Menschen dort in unterschiedlichsten Projekten ausgebildet. Und das findet wienweit statt in unterschiedlichsten Gegenden. Diese Dreiteilung hat einerseits viel Potenzial, aber andererseits ist es der permanente Konflikt auch zwischen Autonomie und betrieblichen Strukturen. Einerseits gibt es einen Verein, der mit Mitgliedern 650 organisiert ist. Alle 2-3 Jahre ändern sich eben die Vorstände. Und parallel gibt es eben die Struktur Betrieb, wo quasi die Verwaltung stattfindet, die Subventionen und andere Einnahmen quasi verwaltet werden. Und es ist einerseits dieses Potenzial ist eben meistens auch ein Hemmschuh, weil es natürlich sehr viel Widerstand gibt gegeneinander. Also wo will man politisch hin, was passiert mit Ressourcen? Ja, mit der Parallelität, was heißt Autonomie heute? Einerseits gibt es sehr viele Menschen, die seit sehr vielen Jahren diese Räumlichkeiten benutzen, fast gar nichts bezahlen. Das ist für manche Leute wieder ein Kritikpunkt. Was heißt es, Miete für Räume zu geben? Andererseits gibt es den großen Druck finanzieller Natur, weil die Subventionen des WUKs, die nicht so nieder sind, also über 1 Million bekommt das WUK quasi von der Stadt Wien. Dann programmorientierterweise gibt es von Ministerien und anderen Töpfen Programmgeld, das über Einreichbasis funktioniert. Und zusätzlich gibt es eben auch 40% Eigenfinanzierungsgrad. Das ist über Vermietungen, über Ticketverkauf, speziell Musik quasi, Konzerte und Gastronomie basiert. Das heißt, dieses Dilemma zwischen einerseits Betrieb und Autonomie, andererseits zwischen Ort der Alternativität zu sein, der Gegenkultur und gleichzeitig Mainstream zu sein, um irgendwie Einnahmen zu haben, zeigt sich im Speziellen auch im Musikprogramm, wo wir heute halt eine Venue geworden sind, die eigentlich austauschbar geworden ist, aber andererseits immer noch der Geist im Hause in diesen diversen Probekellern herrscht. Eigentlich müssten wir was anderes erzeugen und diese Spannung ist nicht immer produktiv. Das heißt, diese Dilemmas gibt es im Haus. Parallel dazu ist diese Subventionsgeschichte von der Stadt Wien, seit 2010 wurde der Index nicht angepasst. Das heißt eigentlich, die Kosten steigen, das Gebäude ist zusehends renovierungsbedürftig, die Gelder gibt es nicht. Das heißt, die Stadt Wien ist immer noch Eigentümerin quasi des Gebäudes und es gibt halt so Absurditäten, das in der WUK-Schule, es gibt auch eine Schule, die Stadt Wien im Moment gesagt hat, wir haben jetzt kein Geld, um die Fenster dort auszutauschen, da haben sie auch automatisch jedes zweite Fenster zugenagelt. So, und das ist halt so die Diskussion, was heißt das? Letztes Jahr ist in der Kunsthalle Alexandergasse, vor 2 Jahren fast die Decke eingebrochen. Dann hat es geheißen, der Statiker der Stadt Wien ist gekommen und hat gesagt, okay, wir richten euch das her, dass ihr noch Ausstellungen betreiben könnt. Aber es gibt nur diese eine Variante und das ist nicht die schönste Variante. Und da haben sie gesagt, wenn ihr das nicht wollt, dann sperren wir die Halle einfach zu. Also diese einerseits Abhängigkeit und zu haben, andererseits sich lösen zu wollen, andererseits gibt es keinen Vertrag, es ist immer noch ein Prekarium, das heißt, es ist eine Bittleihe der Stadt Wien. Es gibt große Bestrebungen im Verein quasi und auch in der Geschäftsleitung des WUK, irgendeinen Vertrag, einen leistbaren Vertrag mit der Stadt Wien auszuverhandeln, mit der Folge, dass man natürlich dann ganz andere Geschichten, was Gebäudeerhaltung betrifft und so weiter und so fort, Das wird immer schwieriger, aber einerseits gibt es eben Denkmalschutz, das ja gut ist, aber das ermöglicht schwierige Adaptionen des Gebäudes, das für Veranstaltungsbetriebe notwendig wäre. Und das Zweite ist, es gibt halt immer mehr Sicherheitsauflagen, Administratives, es gibt Notwendigkeit, was wichtig ist, einen Lift für öffentliche Gebäude. Nur dieses Dilemma gibt es nicht. Und gleichzeitig ist halt im WUK auch schwierig, über andere Finanzierungsquellen oder Kooperationen mit zu verhandeln, weil es natürlich so das Good Cop, Bad Cop Spielchen immer wieder gibt. Das heißt, es sind alle anderen Möglichkeiten, abseits von ob wir öffentlichen Geldern, der Anspruch der Kulturpolitik im Haus gelebt zu haben, ist immer sehr diskursiv. Und so gesehen, wenn man sich das Leitbild anschaut von 1994, steht dort nicht alles Schöne drinnen, wofür man steht und was man will von den Leuten, die dort, welche Utopien man hier hat, aber die Realität ist, dass halt manche Leute aus dem Haus quasi sagen, okay, dieses, wofür ich damals gestanden bin, entspricht nicht der Realität mehr heute. Also dieses Dilemma zwischen Selbstsicht und Realität ist auch so ein Konflikt, wenig Fluktuation, also ich bin jetzt sehr offen, weil man sieht das immer sehr kritisch eigentlich. Andererseits ist es ein Arbeitgeber geworden, mit 200 Angestellten, mit Teilzeitbeschäftigungen, die zum Teil andere Berufe außerhalb haben. Es lebt von diesem Tausch, aber es ist halt ja, auch ein Dilemma. Und vielleicht noch der Geist, also andererseits gibt es jetzt immer wieder auch eine Organisationsentwicklung, ich habe da so einen Folder mit, seitdem ich das WUK kenne, gibt es immer wieder die Frage, wie organisiert man so einen großen Betrieb, wo gibt es Hierarchien und Strukturen und da gibt es halt so einen Folder sogar, wo man draufschreibt, wer wo wie organisiert ist und wer wo mit wem zu reden hat. Das ist einerseits zwar hilfreich, aber andererseits sieht man, womit man sich im Haus auch beschäftigt, mit selbstreferenziellen Systemen. Aber doch interessant ist, dass eben wie viele andere Kulturzentren Europas, WUK ist auch Mitglied des Transeuropal, wo der Martin auch zugegen war, da war so eine, das ist ein internationales Netzwerk von soziokulturellen Zentren europaweit, die quasi in den 70er, 80er Jahren gegründet wurden durch Hausbesetzungen und Co. und die zum Teil in die Jahre gekommen sind, sich nicht mehr finanzieren konnten, inhaltliche Krisen, sich mehr mit Marketing beschäftigt haben und Personalaustausch, den mit inhaltlichen Fragen. Und diese internationale Netzwerksituation hatte mir jedes Jahr eine Konferenz und heuer war diese Konferenz im WUK. Und da hat man sich geeinigt, das Thema Art and Politics in den Vordergrund zu hieven, also nicht Marketing und Verkauf. Und das war eigentlich sehr befreiend für das ganze Netzwerk scheinbar, weil ähnlich wieder mal diese Ursprungsgedanken, wieso man diese Zentren gegründet hat, wieder in den Vordergrund gerückt wurden. Und das hat zum Beispiel im WUK ausgelöst, dass seitdem wieder ein neuer Prozess gestartet ist, WUK 2020. Wo einfach unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen, Abteilungen mit Externen diskutieren, was will man Frau 2020 mit dem WUK ausgehend von der Ursprungsidee und der Realsituation heute tun. Da gibt es halt ökonomische Fragen, dann Fragen, was ist das Ganze, wo ist Diversität gefragt, was heißt Politik heute und so diese Fragen tauchen da auf. Danke.
Danke, Klaus. Kommen wir zu Heidrun Primas vom Verein Stadtdenkerinnen/Reinigherz. Heidrun ist Architektin eigentlich, ist in Graz seit 2010 Vorstandsmitglied im Haus der Architektur und seit 2011 Vorstandsvorsitzende im Forum Stadtpark, Gründungsmitglied des Vereins Offener Betrieb. Mitbegründerin der Initiative Reinigherz 2014 bzw. Gründerin, auch Gründungsmitglied des Vereins Stadtdenkerinnen. Und ja, es gibt ja den Satz, Arbeit an der Gesellschaft als künstlerische Alltagspraxis von dir. Ich bitte um eine Vorstellung der Stadtdenkerinnen, beziehungsweise mit was für einem Projekt, das in der Stadt stattfindet, das zusammenhängt.
Danke für dieses Symposium, weil das hat mich, ich habe jetzt von diesem Vormittag verstehen können, in welcher Lage wir sind mit den Stadtdenkerinnen und auch in einer anderen Positionierung als Kulturarbeiterin oder als jetzt im Forum Stadtpark Arbeitende, das hat oder Parallelen auch zum WUK, nämlich ich möchte ganz kurz drüber reden, über diese Ratlosigkeit, die du ins Spiel gebracht hast, auch über diesen Tod von vielen Kulturbewegungen, die angesagt sind oder hier im Raum stehen, dieser Art von Abgesang, könnte man sagen, der da am Vormittag stattgefunden hat. Und die Frage ist, welche Art von Tabula Rasa dadurch entsteht, wo dann etwas Neues entstehen kann. Ich finde es deshalb interessant, weil eine Art von Erschöpfung stattfindet. Und wie gesagt, eine Ratlosigkeit, die fragen lässt, wie es eigentlich weitergehen kann, nämlich als Person, die Bürgerin ist und Kulturarbeit macht oder künstlerische Arbeit macht in Bezug auf ein politisches Feld oder zu einem politischen Feld oder in einem politischen Feld. Das Projekt der Stadtdenkerinnen oder konkret auch Reiningherz kommt aus einer ganz pragmatischen Situation heraus. Und zwar gibt es in Graz einen ganz, ganz großen Stadtteil, der gerade zur Entwicklung bereitsteht, sagen wir mal so. Und zwar ist das Reininghaus, das war vor 20 Jahren noch eine Brauerei. Das ist ein wahnsinnig großes Areal. Das ist in Europa das größte innerstädtische Stadtentwicklungsareal. Das ist eine Sensation, das sind 54 Hektar. Das ist mehr als doppelt so groß wie der Grazer Stadtpark und ist vom Zentrum 1,8 Kilometer entfernt. Das heißt, das ist eine ganz eine spezielle Situation. Und diese Situation, die eigentlich sehr viele Chancen bietet, ist mehrfach, würde ich mal sagen, vertan worden oder die Chancen sind mehrfach vergeben worden, weil...